Herzlich willkommen im buddhistischen Zentrum der Kamakachi-Linie. Und weil das eine Reihe von Dienstagen ist, frage ich mal, wer heute zum ersten Mal da ist oder ob alle schon mal dabei gewesen sind. Also wer heute das erste Mal da ist, kurzes Handzeichen. Ja, herzlich willkommen. Und diese Dienstagsreihe ist erstmal eine Einführung in die buddhistische Philosophie. Die betreiben wir jetzt schon seit September. Und dann jetzt so die Auseinandersetzung Buddhismus und so verschiedene philosophische, wissenschaftliche, psychologische, gesellschaftliche Themen, um so zu testen, ob diese buddhistische Haltung etwas taugt im modernen Leben, bis man damit anfangen kann. Alles, was man Wichtiges über das Zentrum wissen kann, wenn es einen interessiert, steht in dem Flyer oder auf unserer Homepage buddhistisches-zentrum-freiburg.de. Und auch die Veranstaltung, die hier regelmäßig stattfindet. Es gibt jeden Abend eine Meditation und dann gibt es besondere Veranstaltungen an den Wochenenden, wo Lamas kommen. Gerade jetzt Wochenende, das letzte Wochenende hatten wir einen hier. Und dann im Mai haben wir mehrere Veranstaltungen. Eine wird der Johannes geben, da gibt es einen Samstag lang Übung in Vipassana, in dieser Theravada-Tradition des Meditierens und Verweilens in Erfahrungen. Wir werden die Lama Irene hier haben, ein Wochenende lang. Das ist ein bisschen was Spezielleres, wen das interessiert. Wer ist denn dieser 17. Karmapa, dieses Oberhaupt unserer Linie? Das ist also nicht der Dalai Lama wie bei den Gelugs, sondern bei uns der 17. Karmapa. Wer den ein bisschen kennenlernen möchte und vor allem, was lehrt der, die kommt gerade von einem langen Kurs mit ihm und wird hier mit den Praktizierenden teilen, was es vom Karmapa zu lernen gibt. Und dann kommt Trinle Rinpoche, das ist ein hoher tibetischer Lehrer, der in Tibet gestorben ist und in Frankreich wiedergeboren wurde. Und jetzt auch schon seit 10 Jahren unterwegs ist und lehrt. Und der kommt am 21., 22., 23. Mai hier ins Zentrum und wird unterrichten. Am 21. ein öffentlicher Vortrag im Bürgerhaus am Seepark. Und wer Buddhisten bei der Arbeit sehen möchte, kann am Samstag kommen. Da werden Buddhisten hier an dem Haus schaffen und versuchen, mehr dran zu bauen, als über den Winter abgefallen ist. Und das ist auch interessant. Also wer schon ein bisschen dabei ist, baut mit, aber die Neuen, die haben das Privileg, die können Kaffee trinken, Tee trinken und den anderen beim Arbeiten zugucken. Ja, das ist so, so der Rahmen drumherum. Der Abend heute, Buddhismus und Politik, knüpft an den letzten Abend, wo wir besprochen haben über Buddhismus und westliche Philosophie. Wo waren da die Gemeinsamkeiten, die Unterschiede, die Abknüpfungspunkte? Und dann ist schön zu sehen, dass damit wird gleich der Johannes einsteigen, wie hat sich sozusagen aus der westlichen Philosophie auch eine Idee von Gesellschaft, von Politik entwickelt und wie steht der Buddhismus dazu, erstmal von der Idee her und dann auch von der Praxis her zu den gesellschaftlichen, zu den politischen Fragen. Da werden wir gleich drin einsteigen, aber bevor wir das tun, machen wir immer eine kurze Übung. Die Abende sind nämlich überschrieben, wie man den eigenen Geist entdeckt, buddhistische Philosophie und Meditation. Und wer noch nicht sicher ist, ob er einen Geist hat, kann es jetzt sofort testen. Ja, wir sitzen mit geradem Rücken, rechte Hand ruht in der linken, Daumen berühren sich leicht. Und die Übung ist ganz einfach. Der Buddha leitete die an mit den Worten: Beim Einatmen weiß der Übende in jedem Augenblick, jetzt atmet er ein. Beim Ausatmen weiß der Übende in jedem Augenblick, jetzt atme ich aus. Das, was da des Atmens gewahr ist, das ist, was wir Geist nennen. Und da ist nicht nur der Atem präsent, sondern wir hören Geräusche, wir haben Körperempfindungen, Gefühle, Gedanken, Assoziation, Identifikation, das alles passiert gleichzeitig. Wir versuchen aber präsent zu bleiben in jedem Augenblick von Atmen. Sich des Geistes gewahr zu werden, ist der Schlüssel, um Leid zu überwinden und Glück zu erlangen. Denn alles, was an Leid oder an Glück geschieht, geschieht im Geist, nirgendwo sonst. Den Geist zu meistern heißt, in der Lage zu sein, selbst zu bestimmen, was im Geist geschieht. Dann können wir wieder entspannen und uns einlassen auf diesen Abend. Wir werden zum Schluss wieder auf die Verbindung kommen, was im Geist geschieht und was das mit Politik zu tun hat und wie man sozusagen über Glück und Leid entscheidet in der Arbeit mit dem eigenen Geist und was das mit Politik zu tun hat. Aber dahin werden wir jetzt einen Weg gehen und Johannes macht heute den Einstieg dazu.
Ja. Also zunächst wieder möchte ich euch ganz herzlich begrüßen. Also das Thema heute ist Buddhismus und Politik. Und wie Michael schon gesagt hat, wollen wir anschließen an das, was wir letzte Woche behandelt haben, Buddhismus und Philosophie. Und warum? Zunächst mal scheint es ja doch weit auseinander zu liegen, was hat jetzt Philosophie mit Politik zu tun. Aber Sie werden vielleicht sehen oder ihr werdet vielleicht sehen im Laufe dessen, was ich hier vorstellen möchte, dass es sehr viel damit zu tun hat. Ich bin schon seit vielen Jahrzehnten sehr oft eingeladen worden zu diesem Thema Buddhismus und Politik und normalerweise geht es dann immer so los, dass dann irgendwelche aktuellen Vorgänge, Ereignisse, Diskussionen gleich herangebracht werden und dann man darüber sich streitet. Und das wollen wir hier nicht tun. Also das soll nicht der Einstieg sein in die Sache, sondern wir wollen, wie ja unser Anliegen hier insgesamt ist, was du auch gesagt hast, es geht darum, den eigenen Geist kennenzulernen. Das ist das, was das Anliegen des Buddhismus ist. Ich hatte auch das letzte Mal schon erwähnt, das westliche Denken ist von den frühen Anfängen der griechischen Philosophie her und der griechischen Kultur, und das ist ja die Grundlage der europäischen Kultur, darauf ausgerichtet, nach draußen zu schauen, auf die Dinge, auf die Objekte zu schauen und das zu untersuchen und da bestimmte Gesetzmäßigkeiten oder Allgemeinheiten herauszuarbeiten. Das ist typisch für den abendländischen Geist. Das indische Denken ist völlig anders, nämlich umgekehrt. Das indische Denken, also nicht nur das buddhistische, sondern auch schon vorher und auch im Hinduismus, ist darauf ausgerichtet, auf sich selbst zu schauen. Also erst auf den zu schauen, der etwas wahrnimmt oder der etwas beobachtet und erkennt. Also beim eigenen Geist oder Bewusstsein zu beginnen und dann zu sehen, wie er die äußere Wirklichkeit wahrnimmt, in welcher Weise er sie wahrnimmt. Und so ist das im Falle Buddhismus und Politik auch. Ja. Um jetzt zunächst mal konkret einzusteigen, das Wort Politik, da gibt es ja sehr diffuse und verschwommene Vorstellungen darüber und so im deutschen Volksmund heißt es, Politik ist ein schmutziges Geschäft. Das ist aber schon ein massives Urteil und Vorurteil und hat mit dem, woraus oder wie Politik der Begriff auch entstanden ist, gar nichts zu tun. Politik oder Politika, wie es griechisch heißt, kommt aus dem griechischen Wort für Polis. Polis ist die Gemeinschaft oder die Stadt. Also eine Städtegemeinschaft oder eine Lebensgemeinschaft. Das muss nicht unbedingt eine Stadt sein, das kann auch ein Dorf sein. Also jedenfalls das, was die Gemeinschaft des Zusammenlebens betrifft. Oder anders gesagt, also mit Polis und Politik betrifft das, was uns gemeinsam ist. Ja, das, was uns allen gemeinsam ist und was uns alle gemeinsam angeht. Also nehmen wir mal zum Beispiel hier dieses Haus. Das ist eine Gemeinschaft und ein Verein. Also einmal ist es eine Hausgemeinschaft, die hier lebt. Und zum Zweiten ein größerer Verein, wo mehr Menschen dran beteiligt sind. Außerdem auch noch viele Gäste, die noch dazukommen. Alles das ist im griechischen Sinne die Art und Weise, wie hier diese Gemeinschaft gestaltet wird, ist griechisch gesehen Politik. Nämlich das Gestalten und sich überlegen, wie wir als Gemeinschaft miteinander umgehen. Ja? So ist es ursprünglich gedacht. Also Politik ist das Gestalten unseres gemeinschaftlichen Zusammenlebens. Es gibt ein anderes schönes Wort, ich hatte das letzte Mal den Husserl erwähnt, als einen bedeutenden Philosophen hier in Freiburg. Der hat den Begriff Lebenswelt geprägt. Ich finde ihn einen sehr schönen Begriff. Also Politik ist das Gestalten unserer Lebenswelt. Also nicht nur der inneren oder der geistigen Welt, der Vorstellung, die wir davon haben, sondern das, was wir leben, zusammenleben. Und von daher ist Politik etwas, was nicht irgendwie garstig oder schlecht oder sonst irgendwas ist, sondern das, was gar nicht umgangen werden kann. Also schon die Menschen vor 30.000 Jahren, die als Gemeinschaften, Sippen, Familien zusammengelebt haben, haben sich damit auseinandergesetzt. Wie können wir als Gemeinschaft uns organisieren und das miteinander handhaben und so weiter. Und da gab es immer schon auch bestimmte Formen. Also wenn wir auf diese ganz alte Zeit zurückgehen, jetzt beispielsweise vor 30.000 Jahren ungefähr, wo der Homo sapiens wirklich sichtbar begonnen hat, mit Malereien, mit kleinen Kunstwerken und alles Mögliche, da war diese Art von Lebensgemeinschaft war geprägt durch die Mutter, die Urmutter, die Stammesmutter. Sie war der Mittelpunkt dieser Gemeinschaft und sie hat im Grunde mehr oder weniger bestimmt, was abgeht. Ja? Und das hat sich aber jetzt verändert und jetzt machen wir einen großen Sprung. Wir kommen also zur Zeit von Buddha und wo die griechische Philosophie beginnt, also diese Zeit 500 vor Christus. Und wie gesagt, in Griechenland war es so, dass es also Städte gab und in Indien aber genauso. Wir haben Stadtkulturen und diese Lebensgemeinschaften wurden so organisiert, dass es meistens einen Ältestenrat gab, also ein Stammesrat, und die haben darüber debattiert, wie Probleme und Verhältnisse zu regeln sind. Das ist eine sehr alte und frühe Form und wie gesagt, wir finden die sowohl im Abendland, in der griechischen Kultur, wie dann aber auch in Indien. Genau zur gleichen Zeit beim Buddha, auch dort waren viele dieser auch Staaten dann, schon kleine Staaten, waren solche Kulturen, die von Stammesräten geleitet wurden. Und das Heimatland des Buddha selber, das hieß ja Sakya, ein kleiner Staat, heute gelegen im Süden von Nepal, war so eine Art Stammeskultur oder Stammesdemokratie. Ja? Die Griechen nennen sich ja auch Demokratie, bloß muss man dazu immer sagen, das waren nur die sogenannten freien Bürger, die daran teilnehmen durften. Alle, die Sklaven waren, und das war die große Mehrheit, die hatte dabei überhaupt nichts zu sagen. Ja, über deren Köpfe hinweg wurde entschieden. Also wenn die Griechen heute immer so als unglaublich demokratisch gefeiert werden, dann ist das eine massive Idealisierung, die so die letzten zwei Jahrhunderte im Abendland vertrieben wurde. Also die griechische Demokratie war die Demokratie einer Minderheit, einer ganz kleinen Gruppe. Und außerdem waren es nur die Männer, auch die Frauen hatten dabei nichts zu sagen. Also im Grunde haben wir das im Mittelalter auch noch, das waren dann die Bürger, die Patrizier, ja, also eine Patrizierdemokratie oder Selbstverwaltung, wie auch dann in vielen freien Reichsstädten, ja, gab es das ja auch noch. So ähnlich war es in Indien auch, und der Vater von Buddha, von dem dann oft in der späteren Zeit, gibt ja immer viele Legenden in allen Religionen, wurde dann der Vater von Buddha zu einem mächtigen König und unglaublich reich und was weiß ich alles. Und Buddha als Königssohn, das sind alles Märchen. In Wirklichkeit war der Vater ein gewählter Stammesoberhaupt, also so eine Art Präsident, ja, der Vorsprecher oder der Sprecher dieses Stammesrates. Das Interessante ist dabei, dass der Buddha aber vorgesehen war, ja, es hat sich der Vater gewünscht, dass er sein Nachfolger wird. Das heißt, der Buddha war eigentlich vorgesehen als Politiker. Er sollte gleichsam diesen Staat leiten, als politischer Mensch. Ja. Und da hatte ich das letzte Mal auch erwähnt, dass viele von den frühen griechischen Philosophen nämlich auch Politiker waren. Auch das ist wieder eine große Ähnlichkeit. Ja, also die ersten Philosophen, Thales, Parmenides, auch Platon war Politiker, war übrigens ein erklärter Feind der Demokratie, sondern ein Anhänger der Philosophendiktatur. Und Aristoteles war auch kein Demokrat. Er hat den größten Eroberer der Antike, nämlich Alexander den Großen, erzogen. Er war der Lehrer von Alexander der Große, und nachdem Alexander fertig gelernt hatte bei Aristoteles, was hat er gemacht? Er ist in die Welt losgestürmt und hat die größte Eroberung durchgeführt, die es in Asien je gegeben hat. Also das waren auch viele von diesen Politikern damals, auch Parmenides, waren keine Demokraten. Sie haben zwar so gewisse demokratische Formen gehabt, aber sie waren von ihrer Gesinnung her überhaupt nicht demokratisch. Das kann man vom Buddha jetzt interessanterweise nicht sagen, denn der Buddha hat jetzt zwei Dinge vollzogen. Erstens, er wollte nicht Politiker werden, er ist da ausgestiegen. Er ist einen anderen Weg gegangen, er hat auf Macht und Einfluss und Reichtum und all das völlig verzichtet. Er hat seinen Palast verlassen, seinen ganzen Besitz hinterlassen, er ist in die Natur hinausgezogen, er ist Einsiedler geworden, hat sich so aus verschiedenen Asketengruppen angeschlossen. Aber er hat dann auch eine Gemeinschaft gegründet, ja? Die Sangha oder der Sangha heißt es ja eigentlich. Und in dieser Gemeinschaft hat er jetzt aber Selbstverwaltungsverhältnisse eingeführt, die zutiefst demokratisch waren. Also wenn man den Sonan Vinaya studiert, das sind die Regeln, nach denen dann die Gemeinschaften, also die Schülerschaft des Buddha sich organisiert hat, erst hauptsächlich Mönche, dann später auch Nonnen. Und die Laien waren jetzt zwar auch zu Sangha gehörig, aber die haben ja keine Selbstverwaltung gehabt, weil das waren einzelne Personen, die in Städten, Dörfern oder so weiter gelebt haben. Ja, und dieses Sangha, ist jetzt interessant, wenn man sich das anschaut, ist wirklich ein radikal demokratisches System und geht so weit, es gibt keine Oberhäupter, es gibt keine Leitung im eigentlichen Sinne, sondern ein klassischer buddhistischer Sangha ist in der Weise wie wir jetzt. Man setzt sie zusammen und dann wird über Probleme diskutiert, die eventuell gerade anfallen. Und dann wird, wenn dann ein Beschluss notwendig ist, wird so lange diskutiert, bis Einstimmigkeit herrscht. Also sogenannte Konsensprinzip, kein Mehrheitsprinzip. Keine Mehrheit, die über eine Minderheit gleichsam herrscht oder ihre Vorstellungen durchsetzt, ihre Absichten oder Ziele durchsetzt, sondern wenn alle einverstanden sind, dann ist es beschlossen. Das heißt, es braucht lange, lange Diskussion, lange Auseinandersetzung, langes Gespräch, und das ist das Kennzeichen von Demokratie, dass man viel miteinander spricht, Kommunikation, Austausch, die Probleme beredet, auf jeden eingeht und alle berücksichtigt, bis jeder gleichsam von sich aus bereit ist, sich irgendeiner Mehrheitsmeinung anzuschließen und das gemeinsam dann auch zu tragen. Ja? Also Demokratie braucht viel, viel Zeit, viel Geduld, viel Kommunikation, und all das sind ja genau die Fähigkeiten, die der Buddha auch gelehrt hat, insgesamt gelehrt hat. Auch Toleranz, Offenheit, nicht festhalten an eigenen Meinungen, Vorstellungen und Absichten und so weiter. Also die ganze Praxis, die der Buddha gelehrt hat, die auch die Meditationspraxis, dient gleichsam diesem, würde ich eben wirklich so sagen, radikal demokratischen Prinzip.
In der Gemeinschaft, wo Buddha gelebt hat, haben da auch Frauen?
Ja, ja, klar. Also jetzt, die waren aber dann eigen organisiert. Also es war nicht gemischt. Die Mönche haben unter sich gelebt, die Nonnen haben unter sich gelebt. Und es war ja nicht eine Gemeinschaft, sondern viele, viele. Also dann auch über einen größeren geografischen Raum. So, das mal als Kurzbemerkung zu der Vorstellung oder zu der Haltung von Buddha, was gleichsam die Politik im eigenen Rahmen betrifft. Was jetzt darüber hinausgeht, also das Verhältnis zu den herrschenden Verhältnissen, nämlich Königen, also es gab in Indien unterschiedliche Staatsformen damals, es gab solche Stammesrepubliken, es gab Königreiche schon, es gab auch kleine und große, ganz unterschiedliche Formen. Aber was schon zu erkennen war, ähnlich wie auch in Griechenland, nämlich eine Tendenz zur Bildung größerer Staaten. Ja, also eine Entwicklung zur Zentralisierung, zur Autoritarisierung, also dass immer mächtigere, größere, auch gewalttätigere Herrscher sich hervortun und dass kleine Königreiche anfangen, benachbarte Königreiche zu überfallen und sich einzugliedern. Und diese Entwicklung war in Griechenland der Fall, und wie gesagt, der dominierende Vertreter oder Protagonist dieser Geschichte war Alexander der Große, der das erste, früher waren die Griechen total zersplittert und zerstreut und jeder Stadtstaat hat sich selbst verwaltet, aber mit Alexander dem Großen ist Griechenland zu einem Großreich geworden, das von Griechenland bis Indien sich ausgedehnt hat. So, dieselbe Entwicklung haben wir in Indien auch. Es fängt an mit einem kleinen Königreich und genau zur Lebenszeit des Buddha, und der hat dann angefangen, benachbarte Reiche zu erobern, und dabei, und das ist jetzt auch, wie soll man es nennen, also es ist geradezu tragisch, oder ja, also es war dann so, dass zwei Königreiche gleichsam konkurriert haben miteinander, und das eine hat dann das Heimatland des Buddha überfallen und unterworfen und dabei fast die ganze Familie von Buddha ausgerottet. Also das hat er zu seinen Lebenszeiten miterlebt, gleichsam diese Tendenz zum Imperialismus, ja, sich vergrößern, andere erobern und andere unterjochen und eben Menschen töten und Leiden, enormes Leiden erzeugen. Insofern hat er gesehen, dass jetzt aber die Form, wie in den Staaten gleichsam Politik abläuft, nämlich in dieser Tendenz von sich bereichern, sich ermächtigen, immer größer, immer gewalttätiger zu werden, dass das sehr, sehr stark mit dem Erzeugen von Leiden verbunden ist. Ja? Und von daher wiederum ist es überhaupt kein Zufall, dass der Buddha dem Leiden und dem selbst erzeugten Leiden, also dem Leiden, das die Menschen selbst schaffen, sich selbst schaffen und anderen schaffen, dass er sich dem so stark zugewendet hat. Und dass das Ziel ist, seines ganzen Wirkens, seiner Lehre, seiner Praxis, alles, dieses Leiden, das wir selbst permanent erzeugen, zu überwinden. Und dabei stellt er sich natürlich die Frage, warum gibt es dieses Leiden überhaupt? Ja? Und die Erkenntnis ist jetzt die, und damit schließe ich wieder an das an, was ich am Anfang gesagt habe, weil wir unseren eigenen Geist nicht kennen, sondern uns gleichsam von einer Art von Denken, Fühlen, Handeln leiten lassen, das unerleuchtet oder verblendet ist oder noch krasser dann von Gier und Hass geprägt ist. Ja? Also die Mehrheit der Menschen ist einfach lebt unbewusst vor sich hin, sie sieht überhaupt nicht, was sie tut, was sie macht, was sie an Leiden anrichten. Und der Weg, das zu verhindern oder zu überwinden, besteht darin, den eigenen Geist, der das tut, kennenzulernen. Ja? Also, mit anderen Worten, Politik beginnt im eigenen Geist. Ja? Und das ist auch ein ganz zentrales Wort, mit dem, nicht jetzt das speziell, aber im allgemeinen Sinne, das im Buddhismus ein zentraler Lehrsatz. Es gibt eine sehr frühe Schrift aus dem sogenannten Pali-Kanon, also der Sammlung von Lehrreden in Pali-Sprache. Und dieser Text oder diese Schrift heißt Dhammapada, der Weg des Dhamma, also der Weg zum Erwachen des Dhamma, also der Lehre der Wahrheit, der Wirklichkeit. Dhammapada, das ist eine Art Lehrgedicht, ungefähr so von in der Stärke, also vielleicht 200 Seiten ungefähr, aber es ist in Gedichtform. Und das ist einer der ältesten Lehrtexte überhaupt, die es im Buddhismus gibt, aus sehr früher Zeit. Und dieser Text beginnt mit folgendem Satz. Ich lese es ganz kurz auf Pali mal vor, nur damit ihr das mal gehört habt, wie das klingt. Mano Pubangama Dhamma, Mano Sitta, Mano Maya. Das heißt, vom Geiste gehen die Dinge aus, vom Geist gelenkt, im Geist gemacht. Also alles, was in unserem Leben, in unserer Wirklichkeit geschieht, beginnt nicht irgendwie per Zufall oder durch irgendwelche Götter oder Schicksal oder was weiß ich irgendwoher, sondern der Ursprung ist immer der eigene menschliche Geist. Von dort geht alles aus. Vom Geiste gehen die Dinge aus und das heißt, vom Geiste geht auch die Politik aus. Und sie werden, und die Dinge oder die Politik wird vom Geist gelenkt und im Geist gemacht, hergestellt. Ja, also dort haben wir unsere Konzepte, unsere Vorstellungen, unsere Absichten, Intentionen, Wünsche, unsere Begierden, unsere Abneigungen und so weiter und so weiter. Und das ist der zentrale Satz, der eben auch für das Verständnis des Verhältnisses von Buddhismus und Politik oder sagen wir mal von Buddha und Politik betrifft. Das, was er will, ist eben jetzt nicht zu sagen, ihr müsst das und das machen, das ist gute Politik, oder ihr müsst das nicht machen, das ist schlechte Politik, sondern alles, was er gelehrt hat, ist den Menschen zu zeigen, zuerst mal den eigenen Geist zu betrachten, sagen wir saloppdeutsch würde man sagen, erstmal das Gehirn einzuschalten, bevor man was tut. Ja? Also da war ein bisschen differenzierter. Zuerst mal wirklich bei uns selbst zu schauen, wie funktioniert unser Geist, was haben wir für Antriebe, für Wünsche, für Absichten, und wie funktioniert die Wirklichkeit oder was ist Wirklichkeit und vor allem, wie funktionieren auch die anderen Menschen, nämlich ziemlich genauso. Ja? Bevor wir anfangen, politisch loszustürmen und dann schon bestimmte irgendwelche Ziele da durchsetzen zu wollen. Also der Buddhismus fängt jetzt eben im Unterschied zu den Griechen nicht damit an, und das haben die griechischen Philosophen eben gemacht, nämlich zu definieren, so ist gute Politik und so ist es schlecht. Oder das ist ein gutes politisches System und das ist ein weniger gutes oder ein ganz schlechtes. Und das genau das haben diese griechischen Philosophen gemacht, Platon vor allem, der dann eben unter den verschiedenen politischen Systemen geurteilt hat, also Demokratie ist schlecht, ja, das ist nämlich die Herrschaft des Pöbels, Und Monarchie ist aber auch nicht so gut, weil die Adligen, die, er war allerdings auch selber Adliger, aber die Adligen haben nicht unbedingt Ahnung von den Dingen am besten und die Diktatoren sind oft sehr rücksichtslos, also die Despoten, wie nennt man die damals? Nee, nicht Despoten, egal. Und Oligarchie war auch nicht so ganz. Er meinte die Herrschaft der Philosophen. Das wäre der richtige Staat. Ja. Also, und diese Philosophen, die müssen richtig ausgebildet werden. Also man muss bestimmte Jünglinge sozusagen von Kind an daraufhin erziehen, dass sie gute Politik später machen. Aber das hat man dann auch eher in ihm selber gesehen. Es ist eine schöne Idee, aber sie funktioniert nicht. Er hat sich dann nämlich als Berater eines Tyrannis in Sizilien angedient, also der König von Syrakus, dem hat er sich als Berater angedient, hat ihm alle möglichen Vorschläge gemacht, mit dem Ergebnis, dass die Bevölkerung so rebelliert hat, dass Platon fliehen musste und der Tyrann konnte gerade noch seine Herrschaft retten.
War der McKinsey des Altertums.
Ja, so ungefähr. Genau. Also er ist damit gescheitert und hat sich dann halt wieder mehr seiner Ideenlehre gewidmet.
Ja, die Ideen, wo er gerade hat, sind wahrscheinlich für die nächsten paar Generationen, nicht für die, wo er lebt.
Die Ideen, die konnten nie verwirklicht werden. Das waren immer nur philosophische Ideen. So, jetzt also das mal zu dieser frühen Zeit. Und jetzt möchte ich noch kurz etwas nochmal anknüpfen, was ich letzte Woche vorgestellt hatte, nämlich diese abendländische Philosophiegeschichte nach drei Arten von Paradigmen. Ja, also ich hatte gesagt, es gibt von Beginn der abendländischen Philosophie bis heute hat ein Freiburger Philosoph, Heinrich Rombach, festgestellt, dass man dort drei Grundparadigmen oder Grundkonzepte feststellen kann, die diese Geschichte geprägt haben. Und damit haben wir uns letztes Mal ja auch ausführlich beschäftigt. Und das erste davon ist sowieso etwas, was wir ja schon oft erwähnt haben, also die Antike, die gesamte Antike und das gesamte Mittelalter wird geprägt von der Idee der Substanz. Ja? Also Substanz als etwas, das etwas Stabiles, Festes, Unveränderliches ist, ja? Also ein Ding, ein Objekt, ein Kern, der den Dingen zugrunde liegt, sowohl den Dingen wie auch den Menschen. Und um das herum gibt es das, was dann Akzidenz genannt wurde, das sind die Eigenschaften, die praktisch da dazugehören. Also man muss sich vorstellen, wie ein Pfirsich oder eine Kirsche oder ein Ei zum Beispiel. Ja? In einem Pfirsich, kennen wir alle, haben wir den festen Kern in der Mitte und darum herum ist das Fruchtfleisch. Ja? Und der Kern in der Mitte, das ist das, was in der Philosophie eine Substanz genannt wird, weil nämlich dieser Kern ist zuständig dafür, dass dieser Pfirsich erhalten bleibt. Ja? Also, dass es wieder neue Pfirsiche gibt. Darum, das Fruchtfleisch darum herum ist philosophisch unwichtig, nicht besonders relevant, ja. Interessanterweise ist es aber für uns interessant, für uns Menschen, ja, denn wir kaufen die Pfirsiche nicht wegen dem Kern, wegen dem, was drumherum ist, ja. Und bei der Kirsche ist es genauso. Beim Ei wäre das sozusagen innen das Gelbe, der Eidotter, das ist da die Substanz und das Eiweiß ist also die sogenannte Akzidenz. Also in dieser Weise hat man sich 2000 Jahre lang, nee, so lange war es nicht, doch 2000 Jahre, ja, von 500 vor bis 1500 nach, also bis zum Ende des Mittelalters, hat man sich gleichsam die Wirklichkeit vorgestellt. In allem gibt es einen Kern und darum herum gibt es die sogenannten Eigenschaften.
Die Eigenschaften gehören also nicht zum Kern?
Nein, die sind zufällig. Die Eigenschaften werden als zufällig gesehen.
Weil wenn man dann später so von Ideen redet, ja, dann gehört ja die Eigenschaft zur Idee dazu, oder?
Nicht unbedingt. Nö. Die Idee kann so oder so sich konkret ausgestalten.
Aber was interessiert die Substanz eines Pfirsichs, wenn da nur ein Kern ist? Das interessiert keinen Menschen.
Die Bauern, die Pfirsiche wieder anpflanzen wollen, die interessieren sich für den Kern.
Ja, damit wieder Pfirsich entsteht.
Genau.
Aber
genau.
Da gehört ja das Fleisch dazu. Ne?
Bitte?
Da gehört ja das Fleisch dazu.
Ja.
Der ganze Pfirsich, ne? Also wie ist das Verhältnis von Kern und Eigenschaft?
Wir sprechen jetzt über die griechische Philosophie, ja, und diese metaphysische Auffassung von Substanz und Kern, dass das nicht logisch und haltbar ist, das haben wir schon festgestellt. Dass in Wirklichkeit Kerne und Fruchtfleisch zusammengehört, ja, dass kein Baum bildet Früchte aus, wo irgendetwas sinnlos und nutzlos ist, ja, sondern das, was da drumherum ist, was wir im Fruchtfleisch nennen, das hat immer seine Bedeutung, nämlich es soll ja dem Kern dienen, zu treiben. Es ist die erste Nahrung, ja, wie bei einem Ei auch. Oder? Also es wird ihm gleich von Anfang an die Möglichkeit geschaffen, sich zu entwickeln. Aber wir wollen jetzt da nicht so tief eingehen. Ich will jetzt nur, es geht ja um Politik, und da will ich jetzt darauf hinweisen, dass diese Vorstellung von Substanz und Eigenschaften oder Akzidenz genau sich jetzt in den politischen Verhältnissen widerspiegelt. Was ist der Kern? Das ist der König oder Kaiser oder Pharao.
Oder die Leitkultur.
Naja, heute. Aber damals, wir sind jetzt in der Antike und im Mittelalter. Der Kern der Gesellschaft, der Kern des Zusammenlebens ist eine Person und das ist, oder eine Familie, und das ist der König oder Kaiser oder Herrscher, der allein bestimmt. Ja? Haben wir in Ägypten der Pharao, und der wird auch meistens sogar noch als göttlich betrachtet. Ja? Also der Pharao war Sohn der Sonne, und auch die römischen Kaiser wurden als Götter verehrt. Als dann das Christentum gesiegt hat, hat man aber dieses Prinzip nicht abgeschafft, sondern es ging weiter, mit dem Unterschied aber, dass die Könige oder Kaiser jetzt nicht mehr Götter waren, sondern nur von Gottes Gnaden. Denn Gott war der einzige Kaiser oder das einzige höchste absolut. Also dies aus der Substanzidee heraus entsteht die Monarchie. Ja? Das heißt immer, oben ist eines, unten sind die vielen. Wir haben eine Hierarchie, wir haben Klassen und Stände. Wir haben ganz oben, also ist der König, dann kommt der Adel, dann kommt der Klerus, dann kommen die Kaufleute und Bürger, städtische Bürger, und dann kommen die Bauern und die ganz einfachen Leute. Und genau so war Freiburg vor 600, 700, 800 Jahren, genau nach diesem Prinzip. Ja. Es gab den Gründer hier, der Herzog von Zähringen, und darunter dann Bischof und der Adel und Bürgertum und so weiter. Und in Indien haben wir exakt dieselben Verhältnisse, da waren es dann die sogenannten Kastenverhältnisse. Das ist also, auf diese Weise hat sich dieses Grundparadigma, also diese Grundidee aus der Philosophie in die Wirklichkeit, gleichsam in die gesellschaftliche Wirklichkeit umgesetzt. So. Und jetzt kommt das Mittelalter geht zu Ende, und zwar an inneren Widersprüchen, weil nämlich dieses System, diese Art von Staat oder Gesellschaft und Politik viele, viele, viele Widersprüche hervorbringt. Und das wissen wir, es gab unzählige viele Kriege, Könige wurden gestürzt und haben sich gegenseitig umgebracht, zum Teil sogar dann auch noch ihre eigenen Familien umgebracht und so. Also die Macht des Kaisers, des deutschen Kaisers, Heiliger Deutsche Nation wurde immer schwächer, und es kam jetzt etwas auf in der Politik, nämlich dass die Kaiser, also diese Substanz wurde immer schwächer, und das, was man Eigenschaften nennt, also die Akzidenz, die drunter wurden immer stärker. Und das haben wir exakt hier in Freiburg beispielsweise. Das Bürgertum hat den Bischof an den Rand gedrängt und hat selbst die Macht übernommen. Und es war nicht der Bischof, der das Münster gebaut hat, sondern die Freiburger Bürger. Die Bürger, es ist eine Bürgerkirche. Und das haben sie gekonnt, weil sie nämlich Silberbergbau betrieben haben. Das heißt, sie haben sich bereichert, sie haben gehandelt und sie haben viel, viel mehr Geld gehabt. Und die Bürger waren jetzt die gleichsam dominierende Schicht, und damit beginnt dann auch mit, verbunden mit vielen, vielen anderen, und auch, dass die Macht der Kirche überhaupt zurückging, beginnt eine neue Zeit. Ja? Dann haben wir zusätzlich noch Reformation, wir haben die Entdeckung Amerikas, wir haben den Aufstieg des Geldkapitalismus, also der Händler, die großen Banken in Italien, Fugger und so weiter. Also es beginnt eine völlige gesellschaftliche Umwälzung, und das verbunden jetzt mit einer philosophischen Umwälzung, nämlich jetzt wird dieses Substanzkonzept wird jetzt ersetzt durch das Konzept des Systems. Wie kommt es zu diesem System? Wie ist das zu erklären? Für die Menschen schon in sehr, sehr alter Zeit, also schon Babylon, Ägypten und so weiter, war ja der Nachthimmel ein ganz wichtiger Bereich von Erfahrung. Ja? Man hat also seit Jahrtausenden hat man nachts die Sterne beobachtet und was sich da abspielt. Und hat festgestellt, da gibt es bestimmte Sterne, die sind ziemlich stabil, und die hat man dann Fixsterne genannt, und die stehen auch in bestimmten Familien zusammen, und das ist das, was wir Sternbilder nennen oder Tierkreiszeichen. Also es gibt zum Beispiel den großen Wagen, den kleinen Wagen und viele andere solcher Sternbilder. Und dann dazwischen oder daneben gibt es jetzt aber ein paar Dinge, Sterne, die bewegen sich ständig, ja? Also beispielsweise die Sonne. Die Sonne war damals auch ein Stern, der gewandert ist. Ja? War ja noch nicht die Idee, dass die Sonne fest ist, sondern die Sonne ist da täglich um die Erde herum gewandert. Dann der Mond, dann Merkur, Venus, all diese Jupiter und so weiter. Also sieben Planeten, sogenannte Planeten. Planeten sind also jetzt Sterne, die sich bewegen. Und zwar zum Teil in ganz seltsamen Formen. Ja? Also einige, wie Venus oder so, die macht ganz komische Bewegungen. Und diese sieben Planeten, die hat man zunächst zu Göttern gemacht. Ja? Das waren jetzt wiederum Götter. Und die anderen waren diese sogenannten Tierkreiszeichen. Das heißt also, die Art und Weise, wie man die Wirklichkeit interpretiert hat, war die der Astrologie. Also die der Himmelswirklichkeit, die Astrologie. Und die Astrologie, und das heißt der Sternenkunde, ist eine reine typische Substanzwissenschaft oder Substanzdenken. Nämlich eben, die Sonne hat eine bestimmte Eigenschaft, es ist der Sonnengott, dem wird bestimmte Verhaltensweisen zugerechnet, der Mond, oder also wir sagen im Deutschen die Sonne, der Mond, aber früher war es meistens umgekehrt, die Sonne war männlich und der Mond weiblich. Und dann die anderen Planeten, Merkur, Mars war der Kriegsgott, Venus die Göttin der Liebe, Jupiter war mehr so ein Kriegergott und so weiter. Und das heißt, den Sternen wurde eine bestimmte Substanz, eine bestimmte, ein Wesen zugeordnet. Ja? So hat man sich die Welt erklärt, und also das Firmament erklärt und eben auch diese Sternbilder. Ja? Wie wir es in der Astrologie haben, dann das Sternbild der Waage oder das Stier und so weiter. So, und jetzt im 15. Jahrhundert beginnt, findet eine Entdeckung statt, und das ist Kopernikus, und der stellt zum ersten Mal fest, nein, die Sterne oder Planeten werden nicht von inneren Charaktereigenschaften her geprägt oder bestimmt, geleitet, sondern sie leiten sich aus einem größeren allgemeinen System ab. Also Kopernikus hat zum ersten Mal das Sonnensystem entdeckt, ja? Nämlich, dass die Sonne kein Planet ist, sondern sie ist die Mitte eines Systems und alles kreist um diese, also diese Planeten kreisen alle um diese Sonne herum. Ja? Also die Erde kreist herum, die Venus, der Mars und so weiter, alle kreisen herum. Und der Mond ist auch kein Planet, sondern der Mond kreist um die Erde herum. Und damit hat er gesagt, das Ganze lässt sich nicht erklären aus den Eigenschaften oder aus dem Wesen der verschiedenen Planeten, sondern aus einem Gesamtsystem. Ja? Und das ist eine unglaublich revolutionäre Erkenntnis und die hat das ganze Abendland und heute dann auch die Welt völlig verändert. Ja? Man erklärt jetzt oder man interpretiert jetzt plötzlich die Wirklichkeit systemisch. Du wolltest was fragen.
Ja, und zwar, ob das nicht eigentlich die größte Krux ist, so der Punkt, wo wir uns am meisten verrannt haben vom Konzeptuellen, um die Wirklichkeit zu beschreiben. So, weil das eigentlich total.
Also, es ist ja. Ja, aber es funktioniert. Aber das ist eine gute Frage, aber da können wir vielleicht nachher mal drüber sprechen. Also ich meine, immerhin ist es uns möglich, Raketen auf den Mond oder auf den Mars zu schicken heute. Ja? Es funktioniert.
Ja.
Man kann nicht sagen. Also, aber wir haben uns verrannt in einer gewissen Weise, da gebe ich dir zu. Aber lassen wir es mal stehen. Ich muss mich auch ein bisschen beeilen. Was jetzt daraus folgt, ist wiederum politisch oder in Bezug auf die Organisation des menschlichen Zusammenlebens. Einmal, was ich eben schon sagte, wir haben jetzt in Deutschland beispielsweise und in ganz Europa, aber in Deutschland ganz besonders, wir haben nicht mehr diesen Kaiser, der alles bestimmt, sondern wir haben unterschiedlichste Staaten. Also hier beispielsweise, die Freiburger Gegend hat jetzt zu Habsburg gehört, da hatten wir durchaus noch einen Kaiser in Wien, aber der hatte eigentlich nicht mehr viel zu sagen, ja. Die Regionalpolitik hat die Fürsten selber haben das organisiert. In anderen Gegenden haben wir Bischöfe, beispielsweise Mainz. Dort war der Bischof der Landesherr. In Bayern haben wir einen König. Und in anderen haben wir freie Reichsstädte, die ganzen Hansestädte. Aber auch in Süddeutschland gab es bestimmte freie Reichsstädte. Also wir haben unterschiedlichste gesellschaftliche Organisationen und politische Verhältnisse, die jetzt miteinander in Konkurrenz treten. Ja? Und diese Entwicklung beginnt aber schon etwas vorher in Italien und da haben wir das ganz klassisch. Was zeichnet die italienische Renaissance aus? Die Konkurrenz unter einigen mächtigen Handelsstädten. Florenz, Venedig, Siena, Genua, und so weiter, also Handelsstädte, wo die Bürger herrschen, wo das Handelskapital herrscht und eine Explosion an Kunst, an Kreativität, aber auch an Reichtum und alles mögliche, Musik und so weiter stattfindet. Ja? Aber es ist eine Konkurrenzbeziehung und das Ganze ist gleichsam eine Art System von unterschiedlichsten politischen Organisation. Die vergrößern sich jetzt aber wieder alle miteinander, also alle versuchen jetzt doch wieder mächtiger zu werden. In Deutschland ist es dann zum Beispiel, dass Bayern und andere Staaten Kriege gegeneinander führen oder dann setzen sich die Preußen durch und bilden den preußischen Staat. Der kommt natürlich in Konflikt mit Habsburg, dann bekriegen die sich. Habsburg kämpft mit Frankreich und wir haben also eine unendliche Kette von permanenten Kriegen. Ja, und das ist wiederum die Negativseite dieses Systemkonzepts, nämlich es führt zu ständigen Konflikten, zu Konkurrenzkampf und zu bis zu Kriegen. Und dasselbe Prinzip haben wir in der Wirtschaft. Und das, was damit beginnt, ist der Kapitalismus. Nämlich, dass jetzt Unternehmer und Wirtschaftsmächte miteinander konkurrieren und sich gleichsam gegenseitig übertreffen wollen.
Früher wurden doch auch Kriege geführt in der Griechenland? Und
ja, Kriege, ich sage ja nicht, dass da früher keines, habe ich ja gesagt, dass da auch schon Kriege waren. Ich behaupte nicht, dass das erst ein Mittelalter da ist. Aber Sie nehmen jetzt zu, ja, es wird noch stärker, es sind noch viel, viel, viel mehr Kriege. Also das Römische Reich hatte durchaus, obwohl man die Römer ja immer so als sehr militärisch betrachtet, das Römische Reich hatte Zeiten, lange Zeiten, wo keine Kriege stattgefunden haben. Also die berühmte Pax Romana, den Römern war es durchaus möglich, in einigen Gebieten oder auch sogar im ganzen Reich relativ friedliche Verhältnisse herzustellen. So, diese Entwicklung spitzt sich zu im Ende des 19. Jahrhunderts und 20. Jahrhundert. Und da können wir genau wieder das Gleiche entdecken, was der Buddha schon zu seiner Lebenszeit entdeckt hat und was ich eben sagte, die letzten 500 Jahre, immer mehr Imperialismus, die Mächte versuchen sich immer mehr zu vergrößern, stärker zu werden, in Konkurrenz miteinander zu treten. Wir haben das britische Kolonialreich, wir haben das spanische Kolonialreich, wir haben das französische. Die Deutschen wollen dann auch irgendwann mal mitmischen, wollen auch Kolonien haben. Wohin führt das Ganze? Es führt zum Ersten Weltkrieg. Ja. Und im Ersten Weltkrieg wird es so brutal und zerstörerisch, dass Europa heute noch davon gekennzeichnet ist. Aber kaum ist dieser Krieg vorbei, es hat sich ja nicht gleichsam eine neue Ordnung herausgebildet, sondern die alte geht weiter, haben wir den Zweiten Weltkrieg. Und jetzt, seit dem Zweiten Weltkrieg, versuchen wir jetzt zumindest in Europa, dieses Prinzip Demokratie, nämlich Ausgleich von Interessen, von Konkurrenz und Machtansprüchen, so weit zu regulieren, ja, und zu befrieden, dass wir wenigstens in einem vereinten Europa eine Periode des Friedens haben und genießen können. Und tatsächlich war das auch der Fall. Ja. Also oder ist es noch, immerhin. Also dass wir seit dem Zweiten Weltkrieg, mit Ausnahme von Jugoslawien, aber das hat ja nicht zur EU gehört oder zum Vereinigten Europa, keine Kriege mehr hatten. Und in diesem System, das ist eben auch ein System, ja, das demokratische System, es gibt dann auch unterschiedliche Ideologien, aber immer noch, es gibt die Ideologie des Liberalismus, des Sozialismus, des Marxismus, des Anarchismus, dann auch des Faschismus und so weiter. Es sind also verschiedene Systeme, die nennen sich ja auch Selbstsysteme. Wir haben also sozialistische Systeme, liberale Systeme. Sie versuchen gleichsam, sie führen diesen Kampf weiter, aber jetzt als ideologischen Kampf. Ja. Also hauptsächlich auf der Ebene von Ideen, von Ideologien. Und das war das, was wir dann als den Kalten Krieg erlebt haben, ja, die letzten Jahrzehnte. So, und dann beginnt, das muss ich jetzt wirklich sehr kurz machen, weil sonst, dann beginnt in den 60er Jahren etwas ganz Neues, und das hatte ich das letzte Mal dann schon erwähnt, ist ein drittes Paradigma, eine Grundauffassung der Wirklichkeit in mehreren verschiedenen Bereichen, nämlich auch wieder zuerst in der Philosophie, jetzt aber auch in der Wissenschaft und dann auch in der Gesellschaft. Und dieses neue Paradigma heißt, kann man jetzt nicht mehr unter einem Begriff zusammenfassen, sondern es sind mehrere, zuerst Prozessdenken, seither denken wir die Wirklichkeit nicht mehr in festen Substanzen, nicht mehr in stabilen, konkurrierenden Systemen, sondern in Prozessen, erstens Prozesse, zweitens Netzwerk. Ja, wir leben im Zeitalter der Vernetzung, des Netzwerks, des Internets, der vernetzten Smartphones. Ja. Ja, die ganze Welt ist vernetzt miteinander. Netzwerk ist der zweite zentrale Begriff und der dritte ist Selbstorganisation. Also nicht mehr irgendwelche Herrscher, die bestimmen, nicht mehr irgendwelche Präsidenten, wie jetzt Erdogan das wieder einführen will, Ein-Mann-Diktaturen, sondern wir alle haben das Recht und den Anspruch, unser Leben und unsere Gesellschaft selbst zu organisieren. Und das ist die eigentliche Grundidee von Demokratie. Ja? Also eine Staatsform oder eine Gesellschaftsform, wo jeder beteiligt sein kann, jeder seine Interessen und Bedürfnisse einbringen kann und auch auf jeden gehört wird. Aber von der Verwirklichung dieses Ideals sind wir leider noch ziemlich entfernt. Aber das ist die Utopie, die jetzt auch in den 68er Zeiten entstanden sind, nämlich das Prinzip der Selbstorganisation. Ja, also, und vor allem damals dann in diesen Hippie-Kommunen Zusammenschlüsse von Leuten, dann auch verschiedene Bewegungen, feministische Bewegungen, Friedensbewegungen, Ökobewegungen, all das sind Formen von Selbstorganisationen, die in dieser Zeit entstanden sind, oder auch Solidarität mit der Dritten Welt und solche Dinge, von denen wir heute immer noch zehren, die auch immer noch da sind, aber die jetzt in jüngster Zeit plötzlich unter denen plötzlich ein ganz großer, massiver Widerstand oder ein Gegendruck entgegensteht, nämlich es hat sich so viel verändert in diesen Zeiten, seit 67, 68 bis heute, dass viele, viele Menschen nicht mehr mitkommen. Sie kommen psychisch nicht mehr mit, sie kommen moralisch nicht mehr mit, sie kommen in vieler anderer Hinsicht nicht mehr mit und vor allem, sie kommen ökonomisch nicht mehr mit. Ja. Oder sie haben das Gefühl, ihre Stimme wird überhaupt nicht gehört, ja. Die zählt nicht, kein Mensch beachtet das. Und das ist der Konflikt, in dem wir jetzt in der Gegenwart jetzt drin sind. Was bedeutet, es gibt eine massive Sehnsucht wieder zurück zur alten Substanz- oder systemgeprägten stabilen Verhältnissen. Ja.
Zur Leitkultur.
Also, genau, zur Leitkultur und dann zu Trump, zu Erdogan, zu Verhältnissen wie in Polen, wie in Ungarn, wie jetzt in Frankreich möglicherweise und so weiter. Also wir wollen wieder nationale Identität haben, feste, stabile Strukturen, Homo-Ehen, das soll wieder alles verboten werden und so weiter. De Maizière hat sich jetzt sogar dazu verstiegen zu sagen, Deutschland ist ein christliches Land, ja, und das haben wir gefälligst alle zu respektieren und so weiter. Ja, also was ich sagen will ist, es ist unglaublich interessant, wie man an diesen drei Paradigmen wirklich Politik und politisches Geschehen, Zeitgeschehen bis ins Einzelne hinein erkennen und durchschauen kann. Also es ist nicht so ein diffuses Chaos, sondern es wird tatsächlich von Leitideen wird es geprägt. Ja? Wenn wir diese Leitideen erkennen, dann sehen wir auch, wo die Probleme sind und woher die entstehen. Und das ist nichts anderes als das, was der Buddha sagte, nämlich den eigenen Geist erkennen und durchschauen und seine Konzepte kennenlernen. Ja? Nach welchen Vorstellungen oder Konzepten gestalten wir uns und unser Leben? So, das soll jetzt genügen.
Da nehme ich den Faden gleich auf. Wenn man das jetzt alles gehört hat, was heißt es eigentlich jetzt, das zu kennen und diese Aufforderung gehört zu haben, auf den eigenen Geist zu gucken? Aus buddhistischer Sicht wird Politik uns nicht retten. Im Sinne von, es bräuchte nur der richtige Politiker kommen, die richtige Partei, die richtige Ideologie, das richtige System und dann wird alles gut. Das wird nicht tun. Weil die Rohstoffe, aus denen unsere Welt zusammengesetzt ist, die sind aus buddhistischer Sicht Anhaftung, Abneigung, Zorn und Nichtverstehen. Ja, also alle sind damit beschäftigt, dass es ihnen gut geht. Sie wollen alles Gute für sich. Alle sind damit beschäftigt, das, was ihnen nicht gut tut, weg. Ja? Und alle sind damit beschäftigt, das jeden Tag zu machen, ohne zu durchschauen, wie sie selber ticken, wie die anderen ticken und wie die Welt tickt. Ja? Also wir verstehen einfach nicht unsere Situation. Wir versuchen jeden Tag Glück zu erlangen und Leid zu überwinden. Und das gelingt nicht dauerhaft. Ja? Also wir schaffen es nicht, ein dauerhaftes Glück, das von Leid nicht mehr gestört wird, zu erschaffen, sondern unser Glück ist immer zerbrechlich und vergänglich und wir schaffen es nicht, dem Leid völlig aus dem Weg zu gehen. Ja, also wir schaffen es nicht, zu vermeiden, älter zu werden, wir schaffen es nicht, zu vermeiden, krank zu werden und sterben können wir eh nicht vermeiden. Also an den Grundtatsachen wird auch Politik nichts ändern. Politik ist aus buddhistischer Sicht keine letztendliche Zuflucht. Es ist nicht das, was sozusagen die Welt rettet uns auf Dauer aus dem Drama von Samsara rettet. Das heißt jetzt aber nicht, dass man völlig unpolitisch wird als Buddhist. Es gibt ja so diesen Vorwurf der Haushalterreligion. Ja, gerade heute wieder einen Artikel gelesen von einem amerikanischen Professor, der dieses MBSR da angreift und sagt, wenn alle nur noch Introspektion machen, lösen wir keine Probleme mehr in der Welt. Ja. Und so einseitig wäre das richtig, wenn sozusagen buddhistische Praxis sich darin erschöpfen würde, auf dem Kissen zu sitzen, den eigenen Geist kennenzulernen und am Leben nicht mehr teilzuhaben. Das wäre schon richtig so, dass das also weder im Sinne von buddhistischer Praxis richtig wäre, noch was der Buddha gemeint ist, noch dass man irgendein dass man irgendwas voranbringt, das wäre tatsächlich dann so Rückzug aus der Welt. Ja, das geht mich die Welt an, wenn ich den eigenen Geist erkennen kann. Wir haben die Säule Verstehen in der buddhistischen Praxis, das machen wir ja mit der buddhistischen Philosophie und Psychologie. Wir haben die Säule Praxis, also Meditieren. Wir erleben den eigenen Geist, wir lernen den Geist kennen. Aber dann gibt es noch eine dritte Säule, die heißt Verhalten. Ja, das ist die Frage, wie leben wir denn? Was ist denn unser Lebensstil? Womit verbringen wir den Alltag, wenn wir nicht auf dem Kissen sitzen? Und da gibt es schon ein paar Ratschläge, die der Buddha gegeben hat, die haben politische Auswirkungen. Ja? Der erste Ratschlag, nicht töten, sondern Leben schützen. Und da ist man sofort in der Politik. Welche Politik schützt Leben und geht eben nicht ins Töten? Ja? Dann geht es weiter, achtsame, aufrichtige Kommunikation. Nicht hetzen, nicht lügen, keinen Unsinn reden, wahres Reden. Das wird hochpolitisch.
Nicht verleumden.
Ja. Dann haben wir den Ratschlag, nicht nehmen, was einem nicht gegeben wurde, sondern Großzügigkeit. Ja, also es soll fair und gerecht zugehen. Ja, und wir haben ein Wirtschaftssystem, in dem es überhaupt nicht fair und gerecht zugeht. Ja, in dem die berühmten 1% einen riesigen Teil der Wertschöpfung auf sich lenken und die Wertschöpfung erzeugen, haben immer mehr Drama und immer mehr Mühe. Ja? Und das ist nicht gerecht. Ja? Daraus entstehen unheilsame Strukturen und daraus entsteht Leid. Wir haben den Ratschlag nicht berauschen. Und es deswegen, um die Kontrolle nicht zu verlieren, aber auch um sozusagen nicht aus dem Auge zu verlieren, wofür sind wir überhaupt da? Also was macht das Leben lebenswert? Und neben den Rauschmitteln, die ganz offensichtlich sind, Alkohol, diverse Kräuter, Tabletten, was es da heute alles gibt, gibt es auch noch andere Arten von sich berauschen. Ja, Kaufrausch, Konsumrausch, Internet, Fernsehen, also... Ja, also es, die Folgen von sich berauschen ist, dass man den Geist wie ein Tier entwickelt. Ein Tier hat dann ganz eingeschränkte Erfahrungen und Interessen. Ja, so am Ende sind es dann Fressen, Fernsehen und Fahrradfahren. Das ist so was dazu.
Nichts gegen Fahrradfahren.
Herr Meister.
Ja, schon klar. Das ist dann, also dann verschenkt man die menschliche Möglichkeit. Ja. Und dann gab es noch einen letzten Rat, mit Sexualität kein Leid stiften, sondern Freude. Ja. Und da hat der Buddha überhaupt keine Regeln vorgegeben, wer mit wem, wann, bei welcher Beleuchtung ins Bett darf und zu welchem Zweck, sondern das hat er völlig offen gelassen. Und Freude stiften mit Sexualität und kein Leid heißt auch aus Sexualität keinen Zwang machen, wo man andere zu irgendwas nötigt oder was auch. Ja. Und da gehört sexuelle Diskriminierung auch dazu. Also das sind schon mal so 5 ganz allgemeine ethische Werte, die sind gar nicht so buddhistisch, wie sich das anhört. Eine jede Gesellschaft, die irgendwie ein gutes Leben für ihre Mitglieder organisieren will, versucht mehr oder weniger so diese Werte in irgendwelche Regeln zu gießen. Ja? Tatsächlich hat 1992 der Hans Küng in Chicago ein Weltparlament der Religionen veranstaltet und hat 190 Religionen darüber debattieren lassen, was sind denn gemeinsame globale Werte? Und da kamen 4 von den 5 raus. Ja? Da kam raus Leben schützen, ja? Ehrfurcht vor dem Leben, da kam raus achtsam, ehrlich kommunizieren, da kam raus liebevolles Miteinander von Männern und Frauen und da kam raus Fairness und Gerechtigkeit. Und fast hätten sie auch noch das mit dem Berauschen drin gehabt. Da kamen aber ein paar Indianer und hatten Angst, dass man ihnen die Pilze verbietet und dann hat man es wieder gestrichen.
Nee, und dann die katholische Kirche, die ja den Wein
hat. Ach, den wollen sie auch. Okay, ich kannte das von den Indianern, dass die da protestiert haben, dass man die Pilze jetzt verbieten wollte. Ja. Also das sind einfach... also wenn man sich anguckt, wie gelingt menschliches Leben, dann sind diese 5 Ratschläge einfach sinnvoll. Und ob sie jetzt Buddha genannt hat oder ob das Weltparlament der Religionen sie genannt hat oder so, spielt überhaupt keine Rolle. Wir Menschen sind so. Ja? Es macht Sinn, sich auf das zu einigen. Ja? Und welcher Gott jetzt der Größere ist und wer golden strahlt oder rot oder blau strahlt, das ist sowas von Schnurze. Ja. Oder ob wir Buddhisten dann gar keinen Gott haben, weil mit Gott hat man lauter Probleme. Ja? Der guckt nachts auf die Bettdecke und ob die Hände auch ordentlich drauf sind oder was weiß ich, was Götter so alles treiben. Ja? Also no God, no problem. Ne? Aus unserer Sicht. Aber natürlich, ja, also wenn man froh wird mit einem Gott, wenn Menschen sich mit einem Gott gut entwickeln, besser sie haben einen, als sie haben keinen. Ja? Das ist schon auch politisch. Ja. Also als Buddhisten dafür arbeiten, dass Gesellschaften sich an diesen 5 universellen Werten orientieren, ist buddhistische Praxis. Und da braucht man nicht als Buddhist zu agieren und sagen, ich bin Buddhist und stelle mich jetzt für den Schutz des Lebens und gegen das Töten auf, sondern da kann man als Bürger agieren. Die Werte sind zwar von Buddha genannt worden, aber man muss sie gar nicht buddhistisch begründen. Man kann sie ganz praktisch herleiten. Damit es allen Wesen gut geht, macht es Sinn, nach diesen 5 Werten zu leben. Ja, da kann man als demokratischer Bürger hingehen und muss sich nicht sozusagen jetzt noch den religiösen Rückhalt holen und sagen, der Buddha hat aber gesagt. Ja, also ein Christ würde sagen, ja und? Ja, das, was Buddha gesagt hat, ist für den Christ nicht relevant. Aber wenn man sagt, damit es Menschen gut geht, braucht es diese 5 Werte. Darüber kann man diskutieren, das kann man begründen. Ja. Und der Nutzen für alle Wesen im Mahayana, also diese 5 Regeln gibt es im Theravada, im Hinayana gab es sie und in allen buddhistischen Traditionen. Und im Mahayana haben wir noch dazu die Motivation, alles, was Buddhisten tun, auch unter dieser Säule verhalten, soll dem Nutzen aller Wesen dienen. Und das ist auch erstmal eine Achtsamkeitspraxis im Sinne von, alles, was ich tue, soll dieser Idee standhalten, dass es allen Wesen nutzt. Ja, da gibt es eine alte Geschichte von Milarepa, unser großer Yogi-Held in Tibet, der 1200 rum wirklich sein Leben ganz und gar dem Erwachen gewidmet hat. Der saß in leeren Höhlen und meditierte und dann kamen mal Räuber vorbei und wollten ihn ausrauben und er hat sie eingeladen, in der Höhle zu gucken, ob sie was finden. Was sie finden, können sie mitnehmen. Er selber hat aber auch nichts gefunden. Ja, und dann gingen die Räuber und einer blieb und sagte, also hast du gar nichts zu geben? Er sagte, Milarepa, ich kann dir eine Belehrung mitgeben. Ja gut, ich nehme die Belehrung. Und dann sagte Milarepa zu ihm, hör auf zu stehlen. Und er sagte darüber, oh Mann, das ist mein Beruf. Die Belehrung nehme ich nicht, gib mir eine andere. Und dann sagte Milarepa, okay, kriegst du eine andere. Stiehl achtsam. Danke, das mache ich. Ja, da ging er davon und 3 Wochen später kam er wieder und sagte, Milarepa, ich kann es nicht mehr. Ja, also achtsam stehlen geht nicht. Wenn man sich gewahr ist dessen, was man tut, wenn man stiehlt, es wird so doof. Ja, also man lässt es. Und genau das ist es mit dieser Haltung, alles, was ich tue, tue ich zum Nutzen der Wesen. Handtaschen klauen, das ist schwierig zum Nutzen der Wesen und ähnliche Aktivitäten auch. Also es steigert sozusagen die Fähigkeit, so das eigene Handeln in den Griff zu kriegen. Ja, das ist ein. Es ist aber auch noch nützlich. Also wenn alle Wesen sich danach richten, dass sie den Nutzen aller Wesen verfolgen, dann wird es einfach ein Spaß miteinander. Ja, dann ist es besser. Ja. Und was ist der Nutzen der Wesen? Und da wird dann unterschieden die Ebene, also da, wo Wesen wirklich existenziell in Not sind, da muss man natürlich dafür sorgen, dass sie erstmal überleben. Ja, es hat keinen Zweck, Bildung anzubieten, wenn jemand verhungert. Ja, also jemand, der verhungert, braucht Essen. Nur, wenn man dann auf dieser materiellen Ebene dafür gesorgt hat, dass die Leute überleben, was passiert als nächstes? Sie schlagen sich weiter die Köpfe ein und bringen sich wieder genau in die Situation, aus der man sie gerade gerettet hat. Das ist nicht so langfristig nützlich. Also wenn sie auf dem Level sind, so sie überleben jetzt, dann ganz schnell Bildung obendrauf, damit sie es schaffen, aus dieser Situation, wo sie vorher drin steckten, dass sie da nicht wieder reingeraten. Ja? Also das ist sozusagen das zweite Level, dass sie Bildung erlangen, damit sie Zivilisationen hinkriegen. Ja? Aber letztendlich hilft es auch nicht, weil mit Zivilisationen werden die Leute zwar gebildet und stolz, aber sterben trotzdem. Genauso mit den Karma und den Schwierigkeiten wie vorher auch. Also ein Lehrer hat so schön gesagt, dann fährt man nicht in der Holzkarre zum Grab oder im Mazda zum Grab, sondern im Mercedes zum Grab. Also langfristig hat man den Wesen auch nicht geholfen. Was langfristig hilft, ist, dass man den Wesen hilft, den eigenen Geist zu erkennen. Weil dann merken sie, wie sie sich selbst immer wieder die Fallen stellen, wo sie leiden. Ja? Und ihnen helfen, den eigenen Geist zu erkennen, dazu müsste man selber den Geist erkannt haben. Und deswegen praktizieren wir, ja, um fähig zu werden, anderen zu helfen. Es gibt noch ein paar andere Wege, wenn man so ein Hilfsbodhisattva ist, wie unser einer hier im Zentrum, dann hilft man mit, dass es Orte gibt, an denen Wesen üben können, den eigenen Geist zu erkennen. Man hilft mit, dass die Lehrer, die Verwirklichung erlangt haben, rumreisen können, ihre Schüler unterrichten können, dass es einfach möglich ist, diese Praxis kennenzulernen, dass die Praxis weitergetragen wird. Wir haben jetzt 2500 Jahre Tradition, wo diese Erfahrung von der Natur des Geistes vom Lehrer auf den Schüler überging. Wir lernen das nicht aus Büchern, sondern wir lernen das von Lehrern, die das verwirklicht haben. Und die haben das von Lehrern, die das verwirklicht haben. Die haben das von Lehrern bis zurück zum Buddha. Wir nennen das Übertragungslinie. Und es ist ein Riesenschatz, dass es in der buddhistischen Tradition diese Übertragung von direkter Erfahrung gibt, in ungebrochener Linie seit dem Buddha. Und das am Leben zu halten, das ist Praxis zum Nutzen der Wesen. Ja, also dass es diese Möglichkeit gibt, dass solche Lehrer weiter das lernen, also als Schüler und dann als Lehrer unterwegs sind und wiederum Schüler ausbilden. Ja. Und ich rede hier nicht von vielleicht und könnte, sondern das passiert. Ja, wir haben oben im Schwarzwald einen Lehrer, der dort seine Erfahrung von der Natur des Geistes an seine Schüler weitergibt. Und das ist kein Tibeter, der in komischen Worten spricht, sondern das ist einer, der hier in Freiburg groß geworden ist, hier Medizin studiert hat und dann ungefähr 30 Jahre beim Lama Gendin gelernt hat und jetzt oben im Schwarzwald ein Retreatzentrum leitet und man könnte es eine Buddha-Fabrik nennen. Ja? Also da gehen Leute hin und kommen anders raus, als sie reingegangen sind. Und ab und zu kommen die Lehrer auch hier zu uns ins Zentrum und dann kann man sich das, dann kann man so spüren, was bringen die. Ja? Also was heißt es, die Natur des Geistes zu erkennen? Wie ist so jemand? Ja, also demnächst kommt Trimlering Budget in 3 Wochen, da kann man das testen. Ja? Also daran mitarbeiten, dazu helfen. Und dann haben wir gerade eine sehr interessante historische Situation. Wir erleben gerade, Johannes hat es angesprochen, einen gesellschaftlichen Übergang. Ja, also die Ideen der Industriegesellschaft tun nicht mehr, die Nation tut nicht mehr, die Parteien tun nicht mehr, die repräsentative Demokratie tut nicht mehr. Die Probleme, die ökologischen, die sozialen, die ökonomischen Probleme sind global und die Lösungs, das Management für die Lösung der Probleme ist national. Und das tut nicht, das wird nicht funktionieren. Man kann globale Probleme nicht national lösen. Man kann das Klimaproblem, man kann das globale Gerechtigkeitsproblem, man kann das Flüchtlingsthema nicht national lösen. Das geht schief. Ja, und wir erleben gerade, dass es schief geht. Und wie immer, das Neue ist noch nicht da, sondern das entsteht, Wege entstehen im Gehen. Und manche fürchten sich in der Situation, wo das Vertraute nicht mehr tut und fliehen zurück in die Vergangenheit. Die wird aber auch nicht tun. Was es bringen wird, ist, dass die Bürger es selber in die Hand nehmen und die Probleme lösen. Johannes hat das Stichwort genannt, Selbstorganisation. Wir hatten noch nie so gut ausgebildete Bürger in Europa. Wir hatten noch nie so viele Leute, die so viel können. Noch nie. Und die sind alle vernetzt. Die können in Echtzeit sich ihre Ideen mitteilen. Und die besten Ideen sind in Windeseile nicht nur durch ganz Europa, sondern im ganzen Globus verteilt. Wenn das Geld nicht mehr taugt, und wir werden das erleben, der Euro wird kaputt gehen, dann machen... Bitte? Ganz sicher geht der Euro kaputt. Aber, ne? Ganz sicher geht der Euro kaputt. Also was zusammengesetzt ist, wird auseinanderfallen. Ne?
Irgendwann dann, ja.
Ja, ja. Bürger können Geld selber machen. Es gibt weltweit 5000 regionale und sektorale komplementäre Währungssysteme. Und wir haben das erlebt in den Ländern, wo es Währungscrash gibt. Die Bürger machen ihr Geld selbst und es funktioniert. Ja? Also, und wir werden in allen anderen Fällen auch erleben, wenn sozusagen die nicht mehr funktionierenden Systeme zum Problemlösen kollabieren, ihre Legitimität verlieren, dann übernehmen die Bürger das Lösen der Probleme und werden merken, wir können es sogar besser.
Ja? Das ist, dann gibt es wieder die Kleinstaaterei, da geht es wieder
von der Welt. Nein, das hat nichts mit Kleinstaaterei zu tun, sondern das hat damit zu tun, dass wir globale Gesellschaft bilden und sozusagen verschiedene Ebenen haben. Es gibt globale Ebenen, Klimathema, Flüchtlingsthema muss global gelöst werden, aber viele Probleme, dafür ist der Nationalstaat zu groß, nämlich die kleinen lokalen Probleme, die müssen wir auf lokaler Ebene lösen und da regiert aber eben Stuttgart und Brüssel und Berlin eben rein und macht es schwierig, lokale Lösungen zu finden. Und dabei brauchen wir den Freiraum, ganz viele lokale Lösungen, damit man vor Ort und übers Netz kommuniziert die besten Ideen weitertragen kann. Ja? Also gerade was regionale und sektorale Komplementärwährungen angeht, da regieren Brüssel und Berlin ganz stark rein. Dabei würden die enorm viel bringen, um lokale Wertschöpfungsketten wiederzubeleben und so weiter und so weiter. Das hat jetzt mit dem Buddhismus zu tun. Es kommt aber jetzt wieder zu Buddhismus, weil in diesen Übergangskrisen wird es schon dramatisch werden. Ja, also wenn das Geld kaputt geht, wenn unsere Wertschöpfungsketten global zerreißen für eine Weile, wenn die Regierungen versagen und die Bürger merken, das Ganze tut nicht mehr, dann wird es ruppig zugehen eine Weile. Und da ist man froh, wenn es Orte gibt, wo man weiß, da sind die Leute in Ordnung. Und da sind Netzwerke, die sich gegenseitig tragen. Ja? Trindring Butcher hat es so schön gesagt, der Buddha hatte auch damit zu tun, dass es politische Dramen und Umbrüche gab und dass die Leute da in Angst gerieten und auch um ihre Existenz. Und da hat er der Buddha so einen Spruch losgelassen: Es wird Zeiten geben, da wird eine Handvoll Reis so viel wert sein wie eine Handvoll Gold. Und es werden Zeiten sein, in denen die Schüler Buddhas nicht hungern werden. Ja. Also das Zusammenhalten als Community in schwierigen Zeiten ist eine wichtige Funktion von Sangha. Wenn man weiß, hier sind Leute, die sind in Ordnung, die sind vertrauenswürdig, die vertrauen einander und die missbrauchen Vertrauen auch nicht, das macht Sangha aus. Ja, das ist eine wichtige Funktion von buddhistischen Zentren in dieser Übergangszeit, die kommt. Ja, das wird ein paar Wochen, ein paar Monate, vielleicht ein paar Jahre sehr wild zugehen, aber so wollen wir nicht leben. Man wird sich ganz schnell wieder reorganisieren. Wir in Europa haben Ansprüche an unser Leben. Wir wollen nicht in Chaos und Drama leben. Wir wollen in Zivilisation leben und wir werden das hinkriegen. Ja, Also da bin ich sehr zuversichtlich. Menschen machen alles richtig, nachdem sie alles andere ausprobiert haben.
Alles falsch. Das wollte ich auch fragen zu lassen.
Ja. Also, zusammengefasst, Politik ist keine Zuflucht aus buddhistischer Sicht, aber buddhistisches Leben ist nicht politikfrei. Ja, wir haben diese Säule Verhalten. Es geht darum, dass wir das, was uns sozusagen der Zugang zu den positiven Potenzialen von Menschsein, der uns über das Buddha-Dharma geboten wird, dieses Potenzial für uns zu erschließen und für andere zugänglich zu machen und aus diesem Potenzial heraus nützlich zu sein für alle. Das ist buddhistische Praxis. Und da haben wir die nächsten Jahre enorm viel Gelegenheit zu, das zu üben. Und jetzt diskutieren wir noch. Fragen, Ergänzungen, Vertiefungen.
Nochmal vorhin zurück auf die Frage. Ich weiß nicht, ob sie noch ganz im Sinn ist. Also der Gedanke schoss rein, dass eigentlich also die Ordnung, das Konzept von Universen oder einfach sich die Wirklichkeit erklären, so von systemischem Denken, vom Planeten so, dass das doch einer der größten Schleier ist. Und darauf hast du gemeint, ja gut, aber es funktioniert so. Es ist sehr essentiell und wichtig und es lässt auch vieles beschreiben, was so tut. Aber gleichzeitig lässt es uns doch nicht die Wirklichkeit sehen.
Ja, also ich sehe es so. Also nehmen wir mal eben das Thema, die Sonne geht morgens auf und abends unter. Ja, im Osten, das ist das, was wir täglich erfahren. Täglich erfahren wir, im Osten geht die Sonne auf und hier im Westen, hier im Elsass, geht sie unter. Das ist unsere Erfahrung. Ja? Und ich finde, die funktioniert nach wie vor.
Ja, ja, aber wenn man jetzt...
Das ist die alte Denkweise, so wie alle Menschen das Geschehen seit Jahrtausenden beobachtet haben. Ja? Und jetzt kommt die Neuzeit, die Moderne, mit Kepler, Kopernikus, Galileo und so weiter. Und die sagen, ja, das ist aber völlig falsch. Ja? In Wirklichkeit funktioniert es ja ganz anders. Die Sonne geht überhaupt nicht auf, sondern die steht still und die Erde kreist darum. Und der Mond kreist um die Erde und so weiter und so weiter. Ja? Das stimmt aber auch. Aber es passt nicht mit unserer Erfahrung zusammen. Und das Problematische, jetzt wo du recht hast, ist, dass durch die Wissenschaft zwar Möglichkeiten geschaffen werden, ja, technische Möglichkeiten, vor allem die tatsächlich funktionieren, also es ist nicht falsch, dieses Systemkonzept, der Moderne ist nicht falsch, es funktioniert voll und ganz, ja. Man kann das alles berechnen, Mathematik und so weiter, aber durch dieses Konzept wird unsere tägliche Erfahrung völlig abgewertet. Ja, sie spielt keine Rolle, es wird mehr oder weniger als, so sehen das nur ein paar zurückgebliebene Leute. Und das prägt sich auf die ganze Gesellschaft. Ja, unsere Erfahrung in der Moderne wird in jeder Hinsicht abgewertet. Mhm. Ja, und das ist das Fatale. Und es geht ja so weit, dass die Leute heute, jetzt nehmen wir mal es ganz aktuell, dem, was im Facebook steht, glauben sie mehr als ihren eigenen Augenschein. Ja? Also die Wirklichkeit ist nicht das, was ich sehe und was ich wahrnehme, sondern das, was da drin, was im Smartphone steht. Ja? Und das ist fatal. Wir glauben nicht mehr gleichsam an unsere sinnlichen Wahrnehmung, sondern das, was irgendwelche Leute irgendwo sich an Fake News ausdenken. Und damit zerstören wir wirklich unsere Welt und unsere Gemeinschaft, vor allem unsere soziale Struktur. Ja? Keiner glaubt mehr an das, was... Wir können uns auf nichts Gemeinsames mehr berufen. Ja? Insofern hast du recht. Aber man kann nicht sagen, dass diese moderne wissenschaftliche Sicht jetzt falsch ist. Sie ist voll korrekt. Sie ist bloß einseitig, sehr einseitig.
Ja. Mich hat heute Abend eigentlich vor allen Dingen dieses Thema interessiert, wie sieht das Verhältnis zwischen dem Buddhismus und der Politik realiter aus.
Es gibt nicht also, die Politik.
Es gibt die Politik der Staaten und die Religionen haben auf das Leben in der Gesellschaft immer Einfluss genommen.
Ja, natürlich.
Dann war es so, ich habe da früher, was Buddhismus anbelangt, eine einigermaßen naive Vorstellung gehabt. Da gab es das Christentum, die haben Kriege gehabt und der Mohammed war ein fürchterlicher Krieger. Und dann gab es den Buddhismus, da war der Frieden zu Hause. Das hat meinen Lebensweg ziemlich beeinflusst, aber inzwischen sehe ich dann jetzt in Burma, das ist ein buddhistisches Land, wie sich da politisch entwickelt, wie sich die Mönche dort verhalten mit der islamischen Minderheit. Ich selber weiß aus meiner Zen-Praxis, dass Zen-Buddhismus, der wird ja hier nur nicht vertreten, aber ich weiß, dass zur Nazi-Zeit die nach Japan gefahren sind und dort Zen-Buddhismus studiert haben. Mir geht es einfach um dieses Verhältnis zwischen Politik und Buddhismus oder meinetwegen auch andere Religionen. Wie kommt es, dass religiöse Strömungen immer wieder korrumpieren? Das ist, dafür ist nach meiner Vorstellung auch der Buddhismus nicht gefeit.
Zu Roma und ich dann zu Tibet.
Zu allgemein. Also zunächst mal, ich will dich nicht angreifen und nicht in irgendeiner Weise jetzt will ich dich herabsetzen, aber ich muss einfach sagen, es ist eine Denkweise, die man buddhistisch so nicht praktizieren kann. Denn es gibt,
aber ich darf so denken.
Ja, du darfst so denken. Aber die Politik gibt es nicht. Es gibt nicht den Buddhismus. Das gibt es nicht. Sondern es ist eine unglaubliche Vielfalt, schon mal allein von Ländern, von Zeiten, von Personen, von Verhältnissen. Es gibt ganz viele verschiedene Schulen. Es gibt in der Politik gibt es unglaublich viele Verhältnisse. Es gibt nicht das Verhältnis von Buddhismus und Politik.
Dann habe ich mich da vielleicht nicht ganz präzise ausgedrückt, aber ich glaube,
das Problem, das ich benannt habe,
ist trotzdem von mir richtig geschrieben worden.
Nee, eben nicht. Zum Beispiel Burma. Eben wenn du Burma nimmst, da hast du gesagt, die Mönche sind gegen die Moslems. Das ist einfach falsch. Das stimmt nicht. Es gibt einige Mönche, die so etwas betreiben, die einige muslimische Gruppen verfolgen. Es gibt aber auch muslimische Gruppen in Burma und in Bangladesch, die Buddhisten verfolgen. Darüber wird hier überhaupt nicht gesprochen. Ja? Das kommt nicht nirgendwo vor. Es sind sehr komplizierte Verhältnisse und man muss genau hinschauen, was da abläuft.
Diese Verhältnisse sind immer ganz differenziert. Und man muss es immer viel differenzierter
ausdrücken. Deswegen gibt es keine allgemeine Aussage.
Aber ich meine, dass es trotzdem da ein grundlegendes Problem gibt,
das
auch durch solche Differenzierung nicht aus der Welt geschaffen wird.
Also generell gibt es immer das Problem, dass man Religion missbrauchen kann.
Genau.
Ja. Und das passiert das auch im Buddhismus.
Ja. Das wird nirgendwo
aber bestimmt. Weniger.
Der Buddha hat nie gesagt, dass ein Mensch, der in einem Land, wo es viele Buddhisten gibt, damit schon ein besserer Mensch ist.
Ja.
Das hat er nie gesagt. Nirgendwo. Darüber
will ich ja nur reden.
Ja, aber es werden immer, weißt du, es werden so viele falsche Vorstellungen und Erwartungen an Religionen gelenkt, weil man denkt, das ist so eine Einheit und die muss perfekt, die muss vollkommen sein, die muss göttlich sein, die muss besser sein als alles andere. Das hat zumindest der Buddhismus überhaupt nie gesagt. Worum es im Buddha ging, war, um Buddhaschaft zu erlangen. Nicht darum, buddhistische Länder zu gründen oder buddhistische Gesellschaften oder buddhistische Staaten zu gründen. Das hat ihn absolut nicht interessiert, weil sich klar war, dass die überhaupt nicht besser sind als alle anderen. Mhm. Ja? Weil das sind Menschen. Das sind normale Menschen und normale Menschen verhalten sich nie vollkommen. Und die Burmesen sind Menschen wie wir. Und in Deutschland gibt es ja auch jede Menge Islamfeindlichkeit. Wir können ja nicht so tun, als seien es die
die Burmesen sind es ja, aber wir haben ja nichts damit zu tun.
Also das ist
für mich abwegig jetzt. Ja, ja. Nee, es geht darum, dass wir keine unrealistischen Forderungen, Erwartungen an irgendjemand stellen, sondern genau gucken, warum passiert das und das.
Darf ich das dann nochmal präzisieren?
Ich wollte gerade darauf eingehen,
Darf ich vielleicht ganz kurz noch was dazu sagen? Also ich meine, jede spirituelle Gewissheit steht in der Gefahr, dass sie politisch überlagert wird.
Ja, genau.
Und spirituelle Erfahrung und Politik machen dann die Religion aus. Und davor ist keine Religion gefeit.
Also ich würde gern am Beispiel Tibet genau das mal versuchen zu klären, was da, also die Gefahr besteht, dass auch der edelste Versuch, das Menschsein zu denken, missbraucht wird.
Genau.
Und das ist dem Buddhismus auch passiert. Historisch in weit weniger dramatischer Weise als jetzt beim Christentum, wo sich über Jahrhunderte Konfessionen bekriegt haben. Also die Toten gehen da in die Millionen, und in der buddhistischen Geschichte gab es auch konfessionelle Auseinandersetzungen, die auch kurzzeitig mal mit Waffen geführt wurden, aber das ist relativ schnell sozusagen totgelaufen. Der Buddha hat da schon viele, ich sag mal, Sicherungen eingebaut, dass man den Buddhismus nicht nachhaltig missbrauchen kann. Aber es ist passiert. Es gibt sogar buddhistische Terroristen, ja, dieser Shoko Ashihara, der in Japan da diese Giftgasanschläge gemacht hat und. In Tibet haben wir genau das Phänomen, wir haben einen fünften Dalai Lama, der von den Mongolen sozusagen instrumentalisiert wurde, diese neue Gelug-Schule als administrative Organisationskraft in Tibet über die anderen zu stellen. Und er hat das tatsächlich gemacht. Mit den mongolischen Truppen ist er über die anderen Klöster und hat versucht, andere buddhistische Linien da zu erobern. Aber es war richtig kacke. Ja, und der sechste Dalai Lama ist dann auch als Erotikheld wiedergekommen und hat Liebesgedichte geschrieben und wurde dann schnell entsorgt, weil man so einen nicht wollte. Ja, und Drama. Und der Karmapa hat das Gleiche erlebt. Die Chinesen haben versucht, sozusagen den Karmapa als Gegenkraft gegen den Dalai Lama aufzubauen und haben ihm versprochen, Gott weiß was. Und der Karmapa hat immer gesagt, keine Politik in meinen Klöstern. Der Karmapa hat sich total zurückgehalten aus diesen politischen Ränkespielen und hat gesagt, ich will mit politischen Machtstrukturen nichts zu tun haben. Ja, er hat gesagt, ich bin ein geistiger Lehrer und ich habe mit politischer Funktion nichts zu tun. Und das gilt bis heute in den Kachi-Zentren, dass wir uns hier für Menschheitswerte engagieren, aber nicht für parteipolitische Positionen oder so. Ne? Ich finde es klug, Religion und Politik zu trennen. Ja. Bei den Konflikten, also Sri Lanka haben wir ja so etwas Ähnliches mit den Tamilen und in Burma mit den und in Sikkim in Bhutan mit den Hindus und in Burma mit den Moslems. Sowohl die Muslime als auch die Hindus haben einen Vermehrungsauftrag. Ja, so die einfachen Familien haben das religiöse Denken, sie müssen viele Kinder kriegen. 6, 7 Kinder sind da normal. Ja, und das ist, damit die Hindus und die Muslime viele Kunden kriegen. Und das ist blöd für buddhistische Gesellschaften, weil der Buddha hat keinen Auftrag gegeben, Kinder zu kriegen. Und buddhistische Familien, das kann man sich da angucken, in Sri Lanka und überall, so 2, 3, 4 Kinder ist so der Durchschnitt. Ja, die vermehren sich nicht.
Die Rohingya dürfen ja gerade nur 2 Kinder kriegen vom Gesetz
wegen. Ja, ja, das ist der Grund, weil wir haben in Sikkim erlebt und wir haben in Sri Lanka erlebt, das geht ganz schnell, dass die Hindus, und das ist in Sikkim und in Sri Lanka passiert, die Hindus innerhalb von 2 Generationen haben die da die Mehrheit übernommen und die Buddhisten waren draußen. Die sind Minderheit im eigenen Land. In Sikkim regiert jetzt eine indische Ablegerregierung und in Sri Lanka hat es 30 Jahre Bürgerkrieg gegeben, ja. Und in Bhutan will man das vermeiden und versucht sozusagen den Hindu-Anteil irgendwie zu kontrollieren, damit die Bhutanesen nicht Minderheit im eigenen Land werden. Und in Burma gibt es die gleiche Befürchtung. Wie realistisch oder unrealistisch, das sind so Ängste. Ja, das erleben wir hier auch. Ne? Ne? Also das alles hat dann mit buddhistischer Praxis nicht viel zu tun, sondern das sind samsarische Verwicklungen. Ne? Und dann versucht man mit religiösen Argumenten und so weiter, sauber ist es nicht. Ne? Aber deswegen der Punkt, Politik ist keine Zuflucht.
Ne? Ich denke, diese Enttäuschung über das, was in Burma passiert, das macht uns auch von der Täuschung frei und kann uns auch zu der Erkenntnis führen, dass das Dharma nichts anderes ist als ein Prozess oder ein Werkzeug, das du so oder so benutzen kannst. Wenn ich jetzt eine Axt habe, kann ich die gut schlagen und ich kann einen Daumen bearbeiten. Der Buddha hat ja gesagt, es ist ein Fahrzeug, um den Fluss zu überqueren. Ja, mehr ist es nicht. Du kannst ein Boot benutzen, um eine Seeschlacht zu führen. Du kannst es aber auch benutzen, um ans andere Ufer zu kommen. Also ich denke, man sollte auch hier dieses feste Substanz nicht erwarten, dass also, wenn jemand den Weg beschreitet, den Übungsweg, dass er dann so und so ist, dann hat er die Substanz. Das ist nicht. Es ist ein ganz offener Prozess.
Schön gesagt.
Genau. Nochmal was zu Burma. Es ist einfach schon falsch, wenn man sagt, Burma ist ein buddhistisches Land. Es gibt in Burma buddhistische Tempel. Warst du mal dort?
Nein.
Ich war oft dort, ich kenne Burma gut. Es gibt buddhistische Tempel, es gibt buddhistische Mönche, es gibt buddhistische Lehrer. Das heißt aber noch lange nicht, dass die Bevölkerung buddhistisch ist. Mhm. In dem Sinne, wie es der Buddha gemeint hat, nämlich, dass sie den eigenen Geist durchschauen und ihre sozusagen zerstörerischen Neigungen, nämlich Hass zu entwickeln, zum Beispiel auf Moslems oder auf andere, dass sie die kennen. Es ist in Burma leider so, dass es überhaupt keinen Religionsunterricht gibt. Die Mehrheit der Bevölkerung, ich würde sagen 80% der Leute, wissen überhaupt gar nicht, was Buddhismus ist. Sondern sie glauben an Geister, sie glauben an Dämonen, sie glauben an diese Nats, das sind so bestimmte Figuren. Daran glauben sie, das sind keine Buddhisten, sondern es ist ein Land, das eine gewisse buddhistische, äußerlich eine gewisse buddhistische Kultur hat. Aber deswegen sind die Menschen noch lange nicht Buddhisten und deswegen ist es falsch, dann solche Schlüsse daraus zu ziehen.
Okay, ist Deutschland ein christliches Land?
Ja, Deutschland ist auch kein christliches Land.
Bitte nicht.
Eben.
Bitte nicht.
Deutschland ist auch kein christliches Land. Es gibt kein Land.
Es gibt sehr viele hochgestellte Persönlichkeiten, die davon fest überzeugt sind.
Das sind alles, wie du gesagt hast, das sind diese substanziellen Vorstellungen. Ja. Wir denken, etwas müsste rein sein, vollkommen sein und fest und dauerhaft und beständig. Und diese Substanzen finden wir nicht. Die gibt es nicht. Sondern es gibt unglaublich viele verschiedene Phänomene und die müssen wir genau betrachten, im Detail betrachten. Und dann erst können wir urteilen. Aber wenn wir so Verallgemeinerungen machen, dann sagen die Burmesen sind Buddhisten und die Russen, die sind so und so und die Deutschen sind alle Christen oder sind alle Nazis oder sowas, was ja viele Völker auch sagen. Da schafft man nur falsche Vorstellungen mit sowas.
Ja. In der ganzen atheistischen Szene und auch antitheistischen Szene gibt es da diesen geflügelten Ausspruch, die meisten Menschen haben sich so wenig Gedanken über Gott gemacht, um herauszufinden, dass sie Atheisten sind. Mhm. Was ich damit sagen will, ist dann, um mal die Lücke reinzubrätschen. Der Grund, warum der Buddhismus hier diesen Ruf hat, glaube ich, ist deswegen, weil du hier in der westlichen Welt nur gelernte Buddhisten findest. Mhm. Jeder, den du hier fragst, der sich als Buddhist identifiziert, hat eine Geschichte, wie er dazu gekommen ist. Genau. Und damit nimmt er die Religion ernst und geht den Weg. Nutzt das Fahrzeug und sagt nicht, das habe ich in der Garage stehen und ich identifiziere mich damit, sondern
Genau.
Und da möchte ich noch kurz einhaken und deswegen ist auch eher so scharfsinnig mit dabei, nämlich um das Fahrzeug, was man nimmt, um wirklich diesen Fluss oder was auch immer zu überqueren, ist es sehr, sehr wichtig, dass man das auch präzise wiedergibt.
Genau.
Um damit auch wirklich das geschulte Verständnis in aller Klarheit weiterzugeben. So, und wenn man es verallgemeinert, oder dann führt es einfach zu einem Verständnis, was die Leute nicht klar sehen lässt. So, deswegen ist es sehr, sehr wichtig.
Interessant ist jetzt so dieses Verständnis von Buddhismus auch nochmal anzugucken in Hinsicht auf Politik. Weil da vergräbt man sich ja auch ganz schnell in Substanzen. Ja? Mhm. links oder rechts oder Antirassismus oder Rassismus oder was auch, ja. Und da wäre eine gute buddhistische Übung, sich der Fallen von Konzepten gewahrt zu sein.
Genau.
Ja, also die buddhistische Übung, gegenwärtig sein im Augenblick. Mhm. Ja, Gewahrsein dem, was jetzt gerade geschieht, heißt nicht so durch die Brille der Konzepte interpretieren, was gerade geschieht, sondern sich frei zu machen von den Konzepten, um wach zu werden, was gerade wirklich, wirklich ist.
Mhm. Genau.
Ein schönes Schlusswort.
Da wollte ich schon Schluss machen. Aber ich merke gerade noch, um das noch zu ergänzen. Also gerade in der gegenwärtigen Diskussion, ja jetzt die letzten Jahre auch mit dem ganzen Flüchtlingsthema und Islamthema und so weiter, da wird wirklich so stark mit Konzepten und starren Konzepten und Zuschreibungen gearbeitet, eben wo jeder dann, der also jetzt wagt, zum Beispiel zu kritisieren oder Moslems zu kritisieren und ihr Verhalten oder ihre Erziehung oder ihr Verhältnis zu Frauen und so weiter zu kritisieren, wird er gleich dann als Rassist und Islamophob abgetan und so weiter. Und das ist eben fatal, dass man kennt nur Schwarz und Weiß und alles dazwischen, das wird nicht mehr zugelassen.
Oder Israel-Kritik mit Antisemitismus.
Genau. Jeder, der ein bisschen Israel-Kritik kritisiert, der ist sofort ein Antisemit. Ja? Und diese Schwarz-Weiß-Malereien, das ist das, was Konflikte herbeiführt.
Ja? Ja, aber jetzt nehmen wir zum Beispiel mal diese Burka-Diskussion. Kritik ist berechtigt, wenn jemand bei uns verlangt, Frauen sollen sich total verhüllen. Da kann man sehr gut verstehen. Man kann auch verstehen, dass auf der anderen Seite eine Frau, die einen Schleier trägt, dies kann man als Maßnahme der Unterdrückung verstehen. Mhm. Man kann aber genauso, ich habe muslimische Frauen kennengelernt, die das als selbstbewusst aus ihrer innersten Überzeugung das Kopftuch umlegen. Ja, ja. Und jetzt habe ich diese zwei Konzepte. Mhm. Kopftuch, Ausdruck der Unterdrückung. Mhm. Kopftuch, Ausdruck einer Selbstbestimmung. Mhm. Jetzt lege ich mich auf eins fest und dann werde ich natürlich von dem anderen kritisiert. Also wir brauchen
diese differenzierte
Sichtweise,
so ist es, genau.
die ist aber auch immer nur subjektiv.
Ja, natürlich.
Ja,
klar.
Ja?
Natürlich.
Aber ich kann mich jetzt aber auch auf jetzt hat einer eine bestimmte Position, auf der steht er. Und dann wird ihm von den anderen immer gesagt, ah, du siehst das völlig undifferenziert. Mhm. Und jetzt kommt jemand, der hat ein paar mehr Differenzierungsmöglichkeiten und dann wird der als dumm und arrogant und für ungebildet abgetan. Mhm. Und insofern steckt da auch ein Problem drin. In
also ja, der Gag wäre, Entschuldigung, gerade zu oder?
Ja, vielleicht auch. Also bei zum Beispiel jetzt bei der Burka-Diskussion oder so, das wird ja oft auch durch Medien gemacht und was man denkt. Und das Problem ist jetzt heute in unserer Gesellschaft, dass man gar nicht mehr so genau weiß, was man jetzt eigentlich denken soll, wo man sich dran halten soll, welche Informationen wahr sind, wie man die Informationen einordnen soll, weil es eine so große Komplexität gibt. Die Welt hat sich in den letzten 15 Jahren so extrem gewandelt, immer schneller gewandelt. Also das, was ich vor 15 Jahren mal gelernt habe, das hat sich inzwischen überholt. Die Leute kommen überhaupt nicht mehr mit. Die Politiker haben es mit einer Komplexität zu tun, die sie nicht beherrschen können. Die Systeme kollabieren aufgrund dieser hohen Komplexität. Und der einzelne Mensch weiß gar nicht mehr, wo ihm der Kopf steht, vor allen Dingen, wenn er dann noch mit allen möglichen Medien zugedröhnt wird. Deshalb habe ich jetzt für mich irgendwie eine Lösung gesucht und habe gemerkt, also wenn man in sich selbst zur Ruhe kommt, findet man dann doch irgendwie eine gewisse Ruhe, wo man dann auch aus dieser Ruhe heraus die Sachen anders sieht, ruhiger sehen kann und vielleicht auch eine Orientierung hat. Eine ethische Orientierung, wo es hingehen könnte. Und das andere, diese Burka hier und Dings und Emanzipation hier und dies und jenes und tralala etc., das ist irgendwie so eine Kopfsache. Also ich kann es in diese Richtung denken und ich kann es in diese Richtung denken, aber irgendwie ist es nicht, es ist dann doch nicht wahr,
weil also bis
man kann es komplett durchdenken. Ne? Also
auch
die ganzen Systeme, Politik, links, grün, sonst wie, kann man alles durchdenken, aber dieses, was von innen kommt. Und was ich jetzt im Moment feststelle, ist, dass ich habe den Eindruck, dass es immer mehr Menschen so geht bei uns und dass es einen Bedarf da gibt und dass es immer mehr Umdenken gibt. Ich habe jetzt heute in der BZ gesehen, die haben eine neue Rubrik, gemeinsam leben oder sowas. Also ich habe den Eindruck, dass es ein Umdenken gibt und da, wenn die Leute in sich selbst im Zentrum sind, egal durch welche Religion, dann werden vielleicht auch andere Entscheidungen getroffen, als wenn man sich dann nur in irgendwelchen Argumentationsblasen und Informationsblasen gegenseitig die Köpfe einschlägt.
Das war, was ich genau antworten wollte auf die Situation. Ja, also jetzt stehe ich einer Frau mit Kopftuch gegenüber und eine schöne Übung wäre, in dem Moment Gewahrsein für das, was jetzt gerade ist. Was ist es für ein Mensch, wie geht's hier, was braucht sie jetzt, damit es ihr gut geht. Ja? Und genauso, wenn jemand kommt und sich gerade aufregt über Kopftücher, ja? Gewahrsein, was tut ihm gerade weh, warum geht es ihm so schlecht, dass er sich so schlecht benimmt. Ja? Und das ist eigentlich die Kunst buddhistischer
Kunst. Das ist eigentlich das Einzige.
Ja.
Und das ist eigentlich das, worum es geht.
Ja, ja, klar.
Ja. Umsonst geht es nicht. Es geht darum, um gewahr zu sein und immer wieder ins Gewahrsein zu kommen.
Ja, genau.
Ja. Ja, also man wird ja immer verrückter mit den ganzen Informationen. Wir werden mit Informationen konfrontiert vom anderen Ende der Welt und das den ganzen Tag. Und dann versuchen wir diese Probleme, was weiß ich wo, zu lösen, ja. Und sind
irgendwie
einfach
immer
da. Und ich glaube, es geht ganz vielen Menschen so. Also,
wir sind aber keine Opfer.
Aber die können wir
gar nicht lösen. Du schaust dir die Sachen an. Du bist kein Opfer. Es ist niemand da, der sagt, der dich zwingt, jetzt das zu lesen und so weiter. Du bist es selber, der das anschaut. Es ist nicht irgendjemand, der das
dauernd
du bist kein Opfer. Da.
Ich würde jetzt gerne abschließen und dann diskutieren wir in kleiner Runde weiter, weil wir haben schon mal wieder überzogen und deswegen das jetzt ist richtig lebendig geworden. aber die nach Hause wollen, sollen nach Hause dürfen. Wir sitzen nochmal mit geradem Rücken, rechter Hand ruht in der linken, Daumen berühren sich leicht. Und wovon eben die Rede war, das üben wir jetzt. Gewahrsein im gegenwärtigen Augenblick und es ist leicht mit dem Atem. Wir sind gewahr des Einatmens und des Ausatmens und all des anderen, was durch den Geist noch durchzieht. Und das ist interessant, weil es kommt und es geht. Es kommt das Neues und es geht. Was wirklich, wirklich ist, ist das Atmen in jedem Augenblick. Weil vom Buddha heute Abend viel die Rede war, können wir uns vorstellen, dass er präsent ist hier im Raum. in dem Raum, in dem seit 25 Jahren von nichts anderem die Rede ist als von Buddha. Der sitzt genauso wie wir in Meditationshaltung und meditiert mit uns. Und er kennt alles das, was wir kennen. Die verwirrten Zustände im Geist, die freudvollen Zustände im Geist. Und die Befreiung, die das Ruhen im gegenwärtigen Augenblick mit sich bringt. Und ohne es zu sagen, teilt er diese Inspiration mit uns. Die Befreiung durch das Verweilen im gegenwärtigen Augenblick. Man kann sich vorstellen, wie der Buddha jetzt aufsteht und zu uns kommt und den Segen gibt, dass uns diese Übung immer besser gelingt. Das uns Befreien aus den Konzepten und aus den Überzeugungen und aus dem, was Leid verursacht. Das uns gelingt, den Geist zu meistern. Und er gibt den Segen mit dem Mantra, das auf Deutsch lautet: Geh, geh weiter. Geh noch weiter, geh über alles hinaus bis zum Erwachen. Wir spüren ihn vor uns und bekommen den Segen. Theata om gate, gate, paragate, parasangate, bodhisoha. Schaut uns an. Wünscht uns jedes Glück und gibt den Segen nochmal. Als Versprechen des, wenn wir die Methoden anwenden, werden wir Erfolg haben. Theata om gate, gate, paragate, parasangate, bodhisoha. Und er gibt den Segen ein drittes Mal, und diesmal nehmen wir ihn mit für alle die Wesen, denen wir werden helfen können. Die kommen herbei, sind hinter uns, legen ihre Hände auf unsere Rücken und zählen auf uns. Und der Buddha gibt den Segen. Theata om gate, gate, paragate, parasangate, bodhisoha. Dann setzt er sich vor uns und geht wieder in Meditation, und wir atmen gemeinsam. Mit dem Buddha sind wir präsent in jedem gegenwärtigen Moment von Atmen. Und mit allen Buddhisten, die gerade jetzt weltweit zu Tausenden üben, sind wir gegenwärtig im Augenblick. Mit allen, die diese Übung machen, ohne Buddhisten zu sein, sind wir auch gegenwärtig im Augenblick. Wünschen, dass all das Gute, das dieser Abend gebracht hat, an Einsicht, an Erfahrung, an Entwicklung, dass all das Gute nützlich wird für alle Wesen, dass sie Leid überwinden und Glück erkennen, Glück erfinden, das Erkennen vom eigenen Geist. Danke fürs geduldige Teilen dieses Abends mit uns. Wie versprochen, wer noch Lust hat, noch zu vertiefen, ist herzlich eingeladen. Wir machen noch eine kleine Runde hier oder oben in der Bibliothek. Oben stehen 1000 Buddha-Bücher. Zum Thema Politik haben wir gar nicht so viel, aber wen das interessiert, geht mit rauf und kann sich da was ausleihen. Und ansonsten sieht man sich wieder in diesem oder nächsten Leben, aber gerne auch an einem der Veranstaltungen. Im Mai haben wir ja ganz viel im Programm.